Herzlich willkommen, Heike Buchter, bei uns hier in unserer Podcast-Booth von Fokus Aufsichtsrat auf der Aufsichtsrätekonferenz der Hans-Böckler-Stiftung. Wir finden uns hier alle zusammen unter dem Titel Mitbestimmung schafft Vertrauen, Lösungen in unsicheren Zeiten. Daran wollen wir uns auch in unseren Gesprächen hier in unserer Podcast-Booth so ein bisschen orientieren. Das erkläre ich gleich noch. Ich würde erstmal mit meiner Anmoderation, die ich vorbereitet habe, starten. Mhm. Und auch erklären, warum Sie eine besonders tolle Gästin zu diesem Thema hier sind. Was wichtig ist, wenn wir über dieses Thema sprechen, ist immer im Hinterkopf zu behalten, was Trump in den USA macht. Das ist für Deutschland nicht nur ein Nebenschauplatz, sondern taktgebend. Wenn Zölle ins Spiel gebracht werden, Umweltauflagen zurückgefahren oder milliardenschwere Subventionen für US-Unternehmen diskutiert werden, dann spüren das auch deutsche Konzerne bei Investitionsentscheidungen, in Aufsichtsräten, aber auch auf dem Arbeitsmarkt. Dazu kommt, die größten Anteilseigner vieler DAX-Konzerne sitzen gar nicht in Deutschland, sondern in den USA. Bei Vermögensverwaltern wie zum Beispiel BlackRock oder Vanguard. Und ihre Erwartungen und Entscheidungen prägen mit, wie sich deutsche Unternehmen ausrichten und wie wirtschaftliche Macht verteilt wird. Unsere heutige Gesprächspartnerin, ich habe es gerade schon angeteasert, ist Heike Buchter. Sie beobachtet diese Entwicklung seit über 2 Jahrzehnten ganz genau dort, wo sie ihren Ausgang nehmen, nämlich an der Wall Street. Sie ist Finanz- und Wirtschaftsjournalistin, studierte Betriebswirtin, Autorin und Gründerin eines eigenen Korrespondentenbüros seit 2001, lebt und arbeitet sie in New York und hat heute den Weg nach Berlin auf sich genommen. Und mit ihr wollen wir darüber sprechen, welchen Einfluss hat denn die amerikanische Wirtschafts- und Finanzpolitik auf deutsche Unternehmen? Was kommt da jetzt eigentlich in Zukunft auf uns zu? Kann man das überhaupt absehen in Zeiten, wie wir sie gerade haben? Und ganz wichtig, was können wir mit Mitbestimmung dem vielleicht auch entgegensetzen? Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, ich freue mich auch.
Ich habe es gerade schon angeteasert. Wir haben hier, weil wir uns unter einem Motto versammeln, immer einen ganz bestimmten Ablauf für unsere Gespräche hier in unserer Podcast-Booth. Und zwar wollen wir jeden unserer Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen fragen, was sind denn für Sie die größten Unsicherheiten derzeit? Wie merken Sie das auch in Ihrem Job? Wie kann Mitbestimmung vielleicht dagegen helfen oder auch was dagegen tun? Und am Ende nochmal einen Blick darauf werfen, wen müssen wir dann aber noch überzeugen, damit wir auch gemeinsam in die gleiche und vielleicht richtige Richtung gehen. Bevor wir damit starten, würde ich aber gerne nochmal ein kleines Entweder-Oder-Fragenspiel mit Ihnen spielen, um uns ein bisschen aufzuwärmen, um hier anzukommen. Der Raum ist ein bisschen warm, dann kann man sich an die Temperatur hier gewöhnen.
Genau. Schwimmbad ist ja zu.
Genau. Das erste wäre die Frage, Frankfurt oder Wall Street?
Wall Street.
Kann ich nachfragen, warum Wall Street lieber?
Weil da die Musik spielt und nicht in Frankfurt. Das tut mir leid, Frankfurt.
können wir so annehmen. Abstimmung oder eher klare Ansage?
Ich bin für Abstimmung, aber meistens gibt es ja in letzter Zeit eher so die klare Ansage.
Und jetzt zum Schluss noch CEO-Bonus oder Beschäftigtenbeteiligung. Was ist Ihnen lieber?
Da bin ich für Letzteres. Beteiligung, klar. Aber auch da im Moment sind die Kapitalgeber am Drücker.
Das kann man gar nicht anders sagen. Und ich glaube, da können wir auch einsteigen, wenn wir die erste Frage nämlich besprechen. Was ist denn für Sie gerade die größte Unsicherheit unserer Zeit und wie beeinflusst Sie das auch in Ihrem Job als Korrespondentin an der Wall Street?
Ja, also es ist schon erschreckend, in welch kurzer Zeit es der neuen Regierung gelungen ist, hier für eine extreme Unsicherheit, was den demokratischen Prozess angeht, was die Demokratie überhaupt angeht, Meinungsfreiheit. Da gibt es Tendenzen und Trends, die sind umso schlimmer, finde ich, weil sie nicht, weil sie manchmal so ein bisschen unmerklich laufen, ja, dass man sich schon überlegt, ich zum Beispiel überlege mir jetzt tatsächlich, was ich poste in den sozialen Medien, weil ich befürchten muss, dass ich an der Grenze eventuell aufgehalten werde. Das sind, mit Erschrecken habe ich dann festgestellt, dass ich dann schon überlege, dass ich eben zumindest mir privat da nichts in Anführungszeichen zu Schulden kommen lasse. Dass ich, wenn ich Kritik habe und die ausdrücke, dass ich das dann wenigstens in Anführungszeichen lohnt, also für Artikel, Sachen, die ich veröffentliche, Sachen, die ich im öffentlichen Rahmen mache, aber dass ich so private Wortwitze oder Ähnliches, das lasse ich alles bleiben und das ist sehr schleichend gewesen. Und das habe ich mit Erschrecken festgestellt und ich denke, das zeigt vielleicht, reagiere ich da auch über, aber ich habe so die letzten Nachrichten gehört eben von Forschenden, die dann eben nicht mehr ins Land gelassen wurden. Wegen so einer Geschichte möchte ich ungerne meinen Job verlieren praktisch und die Möglichkeit eben aus dem Land zu berichten. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal über das Land sagen muss, in dem ich seit 20 Jahren bin, und die USA. Also das ist schon sehr schnell gegangen und das ist, glaube ich, sowohl persönlich als aber auch für uns alle eine sehr, sehr erschreckende Entwicklung und ich glaube, die wird immer noch ein bisschen unterschätzt.
Da muss ich einmal ganz kurz dranbleiben und dann reden wir nochmal über Zölle und was wir alles hier noch auf dem Zettel haben.
Gerne.
Aber weil mich das einfach auch direkt mitten ins Herz trifft, muss ich sagen. Weil als Sie reingekommen sind, hatte ich auch genau die Frage im Kopf, weil Sie sind jetzt hier nach Berlin gekommen, Sie fahren wieder zurück, dann müssen Sie vielleicht nochmal nach Deutschland, müssen oft über die Grenze und man liest und sieht es oft in News-Outlets, dass Leuten geraten wird, vielleicht noch ein Burnerphone mitzunehmen, eins, was komplett leer ist, dass vielleicht Social-Media-Apps gecheckt werden am Flughafen. Und ich habe 2014, 2015 ein Auslandssemester in Istanbul gemacht. Da wurde mir das auch geraten, nichts über Erdogan zu posten. Aber dass das mal passiert, da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn man über die USA spricht, finde ich auch absolut erschreckend. Haben Sie denn, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, vielleicht reagieren Sie da auch über, haben Sie denn aber Kolleginnen, machen das Kolleginnen von Ihnen auch so?
Habe ich gar nicht so drüber gesprochen. Ich denke auch, ein Burnerphone geht mir dann auch ein bisschen zu weit. Vor allen Dingen, das würde ja dann dazu führen, dass man erst recht Fragen hat. Ne? Also warum kommt diese Frau, die so harmlos aussieht, plötzlich mit dem Burnerphone hier an? Ja, also da würde ich als Grenzer dann vielleicht auch denken, vielleicht mal ein bisschen näher rangucken. Also insofern, das mache ich nicht. Und wie schon gesagt, also ich betone nochmal, ich schränke mich in meiner Berichterstattung auf keinen Fall ein. Also wer liest, was ich schreibe, was ich hoffe, dass die Grenzer das vielleicht jetzt doch nicht machen, aber wer liest, was ich schreibe und was ich hier veröffentliche, das ist ganz klar kritisch und das wird es auch immer bleiben, da mache ich überhaupt keine Abstriche. Aber es ist sicherlich richtig, dass wir jetzt in einem Land wohnen, wo man sich überlegt, mal den dummen Witz über Trump vielleicht doch nicht irgendwie mit meinem Mann zum Beispiel auszutauschen. Oder dass man irgendwie ein LinkedIn kleines Video postet, wo sich jemand über Trump irgendwie beömmelt. Das erspare ich mir, weil ich denke, es gibt ein gewisses Risiko, dass das irgendwann mal zum Tragen kommt, bei in irgendeiner Form. Und wie Sie richtig sagen, das ist ein Problem, das wir bisher hatten in der Türkei, wir hatten es in Russland, vielleicht noch irgendwelche anderen Staaten dieser Art. Aber ich wäre, wenn Sie mich gefragt hätten, allein letztes Jahr im Sommer, wird das so sein, hätte ich gesagt, nee, also das ist ja wirklich überzogen, übertrieben, lächerlich. Und es sind keine 6 Monate, seit der Mann im Amt ist und es ist nicht mehr lächerlich.
Bei dem, was wir alle letzten Sommer gedacht haben, wie das vielleicht aussehen könnte, wenn Donald Trump jetzt wieder im Amt ist, wo viele gesagt haben, Sachen, die man sich vorstellen kann, das ist zu übertrieben, so schlimm wird's nicht, sind wir jetzt in einer Situation, wo man gar nicht mehr weiß, wie kann man eigentlich treten. Und da komme ich nämlich zu der Zollpolitik, die uns und deutsche Unternehmen, den deutschen Arbeitsmarkt, die deutsche Wirtschaft ja komplett auf Trab hält. Erst heißt es 50%, dann doch wieder nicht, dann kommt ein Gericht, dann wieder hin und her. Man weiß eigentlich, wenn man morgens...
Nicht nur deutsche Unternehmen, auch deutsche Journalisten, die dort sind. Ja,
ja.
Also letzte Woche hatte ich einen Tag, an dem ich 4-mal einen Artikel umgeschrieben habe, weil im Laufe dieses Tages 4-mal diese Nachricht über die neuen Zölle doch nicht jährlich, jetzt doch das Gericht wieder noch zurückgezogen und was weiß ich was. Also ich habe wirklich buchstäblich bis um 10 Uhr abends diesen Artikel doch mal neu geschrieben. Also nur dazu zum Thema.
Das ist wirklich unglaublich, ne? Ja. Und wie kann man denn die Stimmung auch an der Wall Street und im Aktienmarkt beschreiben, auf diese Zölle reagierend? Läuft das da genauso atemlos ab, sage ich jetzt mal? Oder?
Also die Wall Street ist immer atemlos. Immer atemlos. Aber jetzt müssen wir unterscheiden. Die Wall Street ist nicht die Wirtschaft. Ganz klar nicht. Also da müssen Sie nur auf die Kurse gucken. Müssen Sie auch nur auf den DAX gucken. Das ist nicht die deutsche Wirtschaft, also wie wir sie jetzt tatsächlich diskutieren. Und auch nicht der Standort Deutschland. Wir müssen das stark trennen. Das eine ist Donald Trump und seine Zollpolitik. Darüber können wir sprechen. Das andere ist, was die Wall Street daraus macht. Mhm. Man muss ganz deutlich sagen, die Wall Street hatte, es war der beste Mai seit 1990, den wir jetzt hatten. Also was die Kurse angeht. Mhm. Und nochmal, der Wall Street, die Leute, die direkt an der Wall Street arbeiten, denen ist es letztlich wurscht, ob es runter oder rauf geht, die verdienen an der Bewegung. Die Jungs sind begeistert im Moment. Also mein Mann berichtet ja von der Börse und der ist da auch mehr oder minder arbeitstäglich. Und die Stimmung ist dort sehr, sehr gut, weil da wird Geld verdient, gerade durch diese Zuckungen. Mhm. Aber natürlich steht dahinter die große Frage, was ist mit dieser Zollpolitik, die Donald Trump verfolgt. Und die Hoffnung der Wirtschaft ist immer, dass diese Steuersenkungen, die er versprochen hat, dass die kommen und dass er dann diesen ganzen Zollkram in Anführungszeichen wieder einpackt. Ich glaube, da werden wir alle eine große Enttäuschung erleben, hm. weil Donald Trump 1 mit Donald Trump 2 nicht viel zu tun hat. Ich glaube auch nicht, ich unterschreibe nicht diese These von erratischen Donald Trump, der mal heute aufwacht und so und morgen was anderes. Das scheint so. Aber wenn wir uns genau angucken, was der Mann sagt, was seine Umgebung sagt, da muss man ganz klar erkennen, es gibt da einen roten Faden, es gibt da eine Linie und letztendlich sind sie ein bisschen zurückgewichen und wieder vorgekommen. Aber letztendlich glaube ich nicht, dass die Zölle irgendwann mal sang- und klanglos kassiert werden. Dazu hatten sie reichlich Gelegenheit, das zu machen. Das glaube ich aber nicht, weil dahinter steht dieses große Projekt, die USA zu isolieren vom Rest der Welt, wirtschaftlich gesehen, um damit praktisch wieder die Industrie im Land wieder zu beleben und aufzubauen. Mhm. Und das ist ein Entschluss, eine Ideologie, wenn man so will, die nicht einfach wieder verschwinden wird, nur weil Donald Trump irgendwie schlecht geschlafen hat oder seine Bromance mit Elon Musk jetzt zu Ende geht. Aber Spaß beiseite, das ist ein ernstes Thema und ich glaube, dass die Handelspartner sich dessen nicht so richtig bewusst waren. Mhm. Und die Sachen, wo er zurückgezuckt hat, wenn wir uns genau angucken, warum, dann hat das mit dem Kapitalmarkt zu tun. Und jetzt will ich jetzt hier niemanden irgendwie, ich weiß es, ich neige dazu und da müssen Sie mich dann retten. Ich neige dazu, den Kapitalmarkt gerne und ausführlich zu erklären. Und mein Sohn ist nicht dabei, der mir sonst immer sofort irgendwie ins Wort fällt und sagt, Mama, das interessiert keinen.
mich aber, interessiert das schon.
Aber wenn wir uns den einen Tag angucken, wo er seine Zölle erstmal auf Pause gelegt hat. Wir erinnern uns an den Liberation Day, wo er mit großem Pomp irgendwie im Rose Garden seine bewusste Pappliste da vorgestellt hat und die Zölle, die irgendeine KI irgendwie offensichtlich formuliert hatte. Und dann ging aber an der Wall Street, gingen die Aktienkurse in die Knie und viele Beteiligten waren aber auch im Anleihemarkt unterwegs. Und das gab einen Rückkopplungseffekt. Und an einem Mittwoch, ich glaube, das war eine Woche danach oder so, ist der Anleihemarkt, das ist der Markt, mit dem sich eben auch die USA finanziert, in die Knie gegangen. Und wir sind wirklich, und ich war ja jetzt bei mehreren Finanzkrisen dabei, unter anderem bei der auch in 2008, und wir sind so haarscharf an einer neuen Finanzkrise entlang geschlittert. Mhm. Das sagt nicht nur ich, das kann man auch in der FT nachlesen und so weiter, also in der Financial Times und so. Also alle waren Leute, die an der Wall Street sind, die dort länger sind. Uns ging wirklich die Panik, weil es war klar, wenn sie das jetzt nicht wieder einfangen, dann haben wir ein ganz großes Problem, weil der Anleihemarkt, der US-Staatsanleihen, ist unser aller Fundament. Wir alle hängen am US-Anleihemarkt. Das ist das Fundament unseres Finanzsystems. Es gibt kein anderes Finanzsystem, weil Sie vorher gefragt haben, Frankfurt oder Wall Street. Mhm. Frankfurt ist kein Kapitalmarkt in dem Sinne. Entschuldigung, aber der Kapitalmarkt, den wir haben, der ist in den USA. Mhm. Und ein ganz großes Stück davon sind eben die US-Anleihenmärkte. Und die drohten in die Knie zu gehen. Und dann erinnern wir uns, dass Donald Trump irgendwann vor dem Weißen Haus auftauchte und meinte, ja, Bond Mark is a little yippie. Und dann sagte er, ja, machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Das war der Grund. Hm. Es war nicht irgendeine Laune seinerseits, sondern da muss ihm der Bessent, sein Finanzminister, ein ehemaliger Hedgefondsmanager, der muss ihm in den Arm gefallen sein und gesagt haben, Meister, wenn wir das jetzt nicht jetzt irgendwie zumindest mal zurücknehmen, dann haben wir ein ganz großes Problem, dann kannst du deine ganzen anderen Pläne nämlich einstellen. Hm. Und seither zupfen sie halt an dieser Sache rum. Wie weit können sie gehen, ohne dass die Anleihemärkte Panik bekommen? Hm. Und an der Stelle sind wir. Und jetzt muss man trennen, die Wall Street, die eine Wall Street, das sind die Aktienmärkte, das sind die Märkte, wenn es raufgeht oder runtergeht, da profitieren die Jungs davon, je nachdem, wie man sich positioniert hat. Und meistens positioniert man sich ja so, dass man in jedem Fall gewinnt. Und die anderen, das sind die Anleihemärkte. Und da haben wir natürlich jetzt das große Problem der großen Verschuldung. Da haben wir das Problem mit den Zöllen, weil man nicht weiß, wie das Wachstum weitergehen wird. Wird es das Wachstum hemmen? Haben wir einen Rückschlag? Das sind diese großen Fragen, die dahinter stehen. Das sind die grundlegenden Fragen. Und das sind die Fragen, die hier auf die Wirtschaft durchschlagen werden. So, jetzt habe ich aber sehr lange geredet.
Ja, aber sehr interessant. Dabei hat sich bei mir fast eine so vierspurige Autobahn im Kopf geöffnet, wo ich dachte, da könnten wir nochmal nachfragen oder wollen wir lieber da abbiegen, wo es jetzt die nächste Ausfahrt. Jetzt überlege ich, wo ich nochmal einsteigen möchte. Und ich glaube, Sie haben kurz die jetzt zu Ende gegangene Bromance zwischen Donald Trump und Elon Musk angesprochen. Jetzt ist abzuwarten, wie sich das entwickelt. Sie haben schon vorhin blicken lassen, dass Sie schon damit gerechnet haben, dass diese Ehe nicht für immer halten wird. Trotzdem haben ja Tech-Giganten, Milliardäre eine große Rolle gespielt bei Donald Trump, auch in der Amtseinführung ganz bildhaft in der fast vordersten Reihe mitgesessen. Vielleicht ist das jetzt eine Frage, die allen Zuschauern und Zuhörenden schon klar ist, aber ich muss da jetzt für mich persönlich nochmal nachhaken. Bei diesem protektionistischen Kurs, den Donald Trump da ja aufbaut und die USA isolieren möchte, welche Rolle spielen denn diese Tech-Milliardäre? Profitieren die da besonders von? Und wenn ja, warum? Weil das habe ich noch nicht so genau verstanden.
Ja, also ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, manche haben sich vielleicht auch überwunden und haben beschlossen, dass sie lieber dabei sind. Also wie heißt es so schön? If you're not at the table, you're on the menu. Mhm. Das ist ein Grund mit Sicherheit. Dann haben manche auch, glaube ich, entdeckt im Laufe dieser Annäherung, dass für sie es vielleicht sogar einfacher ist, ihre Ideen und auch ihre Überzeugung, dass sie es am besten wissen. Und sagen wir mal, ein bisschen weniger Demokratie ist dann auch recht schön. Weniger Demokratie wagen, sage ich mal. Dass das für ihre Tech-Unternehmen manchmal gar nicht schlecht ist. Ich glaube, das trifft auf einige, das sind ja fast alles Männer, zu. Und ich glaube, dass es bei Elon Musk eine Mischung ist. Ich denke auch, dahinter steckt auch bei ganz vielen, dass es trifft auch auf Trump zu, dass sie der Überzeugung sind, was gut ist für sie und für ihre Belange und ihre Konzerne, das muss in irgendeiner Form auch für den Rest der USA gut sein. Also man kann dann quasi den Protektionismus, die innerliche Spannung zwischen Protektionismus und praktisch der Annäherung an den Trumpismus, den kann man dann dadurch überwinden, indem man sagt, das ist ja alles praktisch eins. Ja, also und ich bin noch nicht mal so wahnsinnig überrascht gewesen, weil das Gedankengut aus Silicon Valley, das war nie so antagonistisch, wie es den Anschein hatte. Mhm. Und was man auch nicht unterschätzen darf, Donald Trump ist sehr gewieft, was den Umgang mit sozialen Medien zum Beispiel angeht. Und ich würde sogar sagen, er hat, wenn wir jetzt über Kim Kardashian, ich weiß nicht, ob die Leute wissen, wer das ist, aber
ich denke mal,
ich gehe mal davon aus, aber die Kim Kardashian gilt ja als eine der ersten Unternehmerinnen, sag ich mal, die, und ich Hut ab vor der Frau, die es geschafft hat, praktisch ein digitales, soziales Medienimperium aufzubauen. Aber Donald Trump hat das schon sehr früh erkannt. Er hat zum Beispiel auch gar nichts mehr gebaut, sondern nur noch seinen Namen verkauft. Das ist ja sehr clever. Und das hat quasi, wenn ich jetzt Bauherr bin in New York, es ist wahnsinnig schwierig, dort irgendwas aufzubauen. Ja, das kostet viel Geld. Man muss irgendwie, also es ist wirklich aufreibend. Das ist ein harter Job. Mhm. Kann man nicht bestreiten. Und er hat das alles umgangen, indem er einfach gewartet hat, bis irgendjemand anders was gebaut hat und dann seine güldenen Lettern dorthin platziert hat. Und dafür kriegt er ja die Kohle. Das ist viel cleverer, als selber zu bauen. Hm. Und ich glaube, man darf ihn einfach auch nicht ständig unterschätzen. Das war eines der ganz großen Probleme schon in der ersten Runde, dass man immer gedacht hat, der hat's einfach nicht drauf oder sonst irgendwas. Und immer noch machen sich Leute über ihn lustig und so. Und ich denke, das ist falsch. Das hat dazu geführt, dass wir auch hier falsche Weichen gestellt haben. Und das auch die zweite Amtszeit. Sie haben gesagt, im letzten Sommer hat man sich Gedanken gemacht. Da würde ich Ihnen widersprechen. Die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, nachdem Kamala Harris den wankenden Joe Biden irgendwie in die Kulisse geführt hat, hat jeder hier geschrieben, ja, jetzt, und so nach dem Motto, endlich haben wir eine ordentliche Alternative und die Frau wird's werden und Mrs. President und all diese Sachen. Und niemand hat sich die Mühe gemacht zu gucken, was bieten die Demokraten eigentlich wirklich an und was bietet Donald Trump. Und ich glaube, das war in der ersten Amtszeit war das der Fehler, und wir haben den Fehler wieder gemacht letztes Jahr im Wahlkampf, dass wir darauf gesetzt haben, dass es nicht sein kann, dass dieser Mann nochmal an die Macht kommt. Und wir haben uns deswegen wahrscheinlich auch nicht richtig ausreichend damit beschäftigt, was er vorhat, wenn er wiederkommt.
Hm. Ja, ich habe jetzt schon die ganze Zeit gesagt, ich kann damit nur weitermachen, weil ja. Das stimmt. Auch ich habe eine kleine Tasche zu Hause mit ganz vielen Kamala Harris Köpfen drauf, weil ich dachte, jetzt geht's los. Ich weiß, dass das gar nicht sein kann. Und auch jetzt ist es ja manchmal so, dass man durch Social Media scrollt, und ich weiß nicht, letzte Woche, vor zwei Wochen irgendwann hat Donald Trump so ein KI-generiertes Video von sich gepostet, er war selber eine Band auf einer Bühne und hat Don't Stop Believin' quasi selber performt. Und das ist ja wirklich an Verrücktheit gar nicht mehr zu übertreffen, dass das ein US-amerikanischer Präsident selber von sich postet und das auch einfach irgendwie cool findet. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass er sich in einer komischen Pose in einem KI-generierten Video oder Bild selbst verbreitet hat. Und
er war auch Papst, wenn ich erinnern darf.
Er war auch Papst. Das Video zu dem Gazastreifen, das wollen wir jetzt gar nicht thematisieren.
Nein.
Da wird die Autobahn in meinem Kopf gar nicht kleiner, weil ich am liebsten auch noch stundenlang darüber reden würde, weil ich ihre Einschätzung für komplett richtig halte. Aber es ist diese Ablenkungsmanöver, so nenne ich es jetzt einfach mal, ein immer wieder dazu verleiten, zu denken, naja, okay, was soll der schon ausrichten können? Bevor wir uns da jetzt aber verquatschen, möchte ich ganz kurz nochmal einen Schritt weitergehen. Sie haben nämlich eingangs gesagt, der Kapitalmarkt und vor allen Dingen die Aktienmärkte, das ist nicht gleich die Wirtschaft. Jetzt wollen wir aber mal auf die Wirtschaft hier in Deutschland gucken und nämlich auf die Auswirkungen der Bewegung einmal am Aktienmarkt, aber eben auch der Zollpolitik von Donald Trump. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Ihre Einschätzung, dass keiner so richtig damit gerechnet hat, was auf einen zukommen wird und deswegen jetzt so ein bisschen Planlosigkeit herrscht. Kann ich das so zuspitzen oder bin ich da jetzt zu spitz geworden?
Das kann ich von meiner Warte aus ganz schlecht nachvollziehen, weil ich ja nicht hier bin. Also ich beobachte jetzt nicht, was jetzt hier in den Vorstandsetagen irgendwo diskutiert wird, aber mein Eindruck ist schon, dass man ein bisschen sehr überrascht ist darüber, dass jetzt A, Donald Trump am Ruder ist wieder und B, dass diese Zollgeschichte einfach nicht von der Tagesordnung kommt. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem für Deutschland. Ich sehe einfach die hohe Abhängigkeit vom Kapitalmarkt einerseits, andererseits vom Exportmarkt USA. Wir haben uns ja natürlich, wenn wir zurückgucken, waren wir vor Jahren weniger abhängig, als wir es jetzt sind. Das liegt auch daran, dass es so ein lukrativer Markt ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, wenn wir Biden angucken oder Trump angucken, die Tendenz, und wir können auch zurückgehen gerne bis Obama. Ja, aber auch, obwohl man ihn hier bejubelt hat, auch besonders in Berlin, er war kein Riesenfreund der Europäer. Mhm. Das Problem, was man immer ignoriert hat, ist, dass in den USA ein ganz großes, dieser Strukturwandel in den USA war in einer Dimension und hat so viele Leute zurückgelassen, dass es irgendwann klar war, die müssen irgendwas tun. Mhm. Die müssen irgendwas tun, um da wieder Hoffnung, zumindest mal Hoffnung, wenn auch nicht gleich die Jobs, und irgendwann vielleicht auch tatsächlich die Jobs. Das kann man jetzt ehrlich gesagt, also als ich dahin kam, war mein Amerika-Bild so, dass ich bin dann auf Reisen gegangen und mein Amerika-Bild war irgendwann so, du kommst in eine Stadt, da war mal was, da siehst du noch irgendwie irgendwelche Industriebrachen, wo irgendjemand irgendwann mal was hergestellt hat. Dann fährst du durch eine Hauptstraße im Downtown, wo normalerweise Business ist, und da sind 2/3 der Läden entweder gleich dicht oder Antiques, was mehr oder minder bedeutet, dass die Leute versuchen, irgendwelchen Schrott von ihren Dachböden oder Kellern irgendwo noch zu Geld zu machen. Und dann vielleicht der eine Coffeeshop, wo irgendwie, mehr oder minder kriegt man da noch einen Kaffee, und da sind alle stolz drauf, weil das ist die jüngste Entwicklung. So nach dem Motto, wir sind noch nicht ganz tot, wir haben ja jetzt hier einen Coffeeshop. Vielleicht gibt's auch einen Farmers Market, auch immer sehr beliebt. Wir haben samstags auch einen Farmers Market jetzt. Ja, musst du nicht gleich 50 Meilen fahren zum nächsten Walmart. Ja, so ist das, ja. Und massive Drogenprobleme. Ich hatte vor Jahren ein Gespräch mit jemandem, da bin ich nach Ohio, in der Nähe von Youngstown. Youngstown hat es ganz brutal erwischt. Die hatten eine große Stahlindustrie, Schwerpunkt der Stahlindustrie. Die haben in den 1980er Jahren, haben sie innerhalb von wenigen Jahren Zehntausende Arbeitsplätze verloren. Und da ist nichts wirklich nachgewachsen. Und ich habe dann mit einem gesprochen, die haben dann, als dann dieses Fracking losging, in Pennsylvania, gleich über der Grenze, dann sprang so ein bisschen wenigstens wieder was an. Da hat man halt Pipelines oder Tanks oder solche Sachen irgendwie gebaut. Und dann war ich in einer Industrieproduktion, die hätten sie hier nicht laufen lassen dürfen. Also da hätte einmal irgendein Aufsichtsgremium hätte da mal reingeguckt und hätte gesagt, so geht das gar nicht, ja. Da sind wirklich ältere Leute mit grauen Haaren und grauen Bärten irgendwie gestanden und haben da irgendwas geschweißt. Und dann habe ich gesagt, wie sieht es denn aus? Das muss doch jetzt toll sein hier so für die Gegend, ne? Kommt wieder ein bisschen Aufschwung, und sie haben ja dann auch diese Industrieerfahrung, dann können sie die Leute doch gerade da wieder einstellen. Dann guckt er mich an und sagt, er hatte neulich irgendwie so eine Einladung, so 100 Leute gekommen, und dann hat er gesagt, ja, also ihr braucht gar nichts mitbringen, keine Ausbildung, keine Vorbildung, kein gar nichts, reicht, wenn ihr ein Highschool-Diploma habt, und was natürlich wichtig ist, meinte er, wäre ein negativer Drogentest, und er meinte, 90% der Leute sind sofort aufgestanden und gegangen. So, und das war die Welt, in der ich da unterwegs war lange, und die Verzweiflung, die Leute, die da in ihren Trailer-Homes wohnen, die keine Zähne im Mund haben, weil sie sich die die können sich die Zahnpflege mit dem Zahnarzt gar nicht leisten. Das sind Sachen, die kann man sich in Deutschland, glaube ich, weil wir hier natürlich auch ein Bild haben von Amerika, das gestaltet wird durch, ich meine, wenn es jetzt nicht gerade Breaking Bad ist, da sieht man noch ein bisschen mehr, ne? Aber es ist die ganze Auffassung von Amerika. Das ist erst in den letzten Jahren immer mehr gekommen, dass man darüber berichtet hat, aber jahrzehntelang hat man das einfach komplett ignoriert. Das haben ja nicht nur wir ignoriert, das haben ja auch die Küstenstaaten ignoriert. Also auf der einen Seite hatten wir Kalifornien, auf der anderen Seite eben New York und Massachusetts und so weiter. Und dazwischen, das hieß einfach die Flyover States. Mhm. Da fliegst du drüber und wehe, du landest da. Und wer da aufgewachsen ist und irgendeine Chance hatte, der ist gegangen. Hm. Und die übrig waren, waren praktisch die chancenlos waren. So, und jetzt, das ist die Rache der, wenn man so will, die man lange, lange ignoriert hat. Hm. Und den man immer wieder gesagt hat, ja, lass dich halt ausbilden. Ich meine, auch Obama, dann hieß es ja, dann müssen halt die Kohlekumpels da irgendwie in den Appalachen, dann müssen sie sich halt umorientieren. Hm. Ja, vielleicht war der Herr nie in den Appalachen, aber das mit dem Umorientieren ist sehr schwierig, ja. Also wenn du Kohlekumpel bist, ich habe mal mit einem gesprochen und dann meinte er, ja, soll ich jetzt Krankenpfleger werden? Ja, natürlich kann man sagen, ja, natürlich, warum nicht, ja? Ist ja klar, ist ein guter Job auch und so. Aber da hat man total ignoriert, was das auch bedeutet für die Leute in ihrer Wertschätzung, ja? Dass man einfach quasi, dass alles, was sie je getan hatten, war dann plötzlich nichts mehr wert. Und dieser Zorn, diese Empörung, das ist eine unendliche Quelle der Energie für Magga. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was wir heute haben. Und ich glaube, dass es auch Biden hat es nur anders gemacht. Er hat diesen IRA, der hat ja auch Riesenwellen geschlagen,
ja.
Hier in Berlin. Hat auch hier bei der Regierung das ausgelöst, dass, und auch auf europäischer Ebene wollte man sowas Ähnliches haben, auch so ein Förderprogramm für grüne Energien und so weiter. Aber denen ging es ja nicht so wirklich um grüne Energien. Um was es ging, war, dass das das Zuckerbrot gewesen, was sie ausgelegt haben. Und dann sind halt auch sehr viele deutsche Unternehmen, haben dann gesagt, naja, prima, dann gehen wir dahin. A, weil sie den Standort wollten, weil der Markt dort ist. Und B, weil sie dann auch noch die Förderkohle abgeholt haben. So. Und jetzt ist das, was sich geändert hat mit Trump, ist, dass er nicht das Zuckerbrot nimmt, sondern er nimmt halt die Peitsche. Und er sagt, okay, wenn ihr hier nicht produzieren wollt, well, dann könnt ihr hier halt nur verkaufen, wenn ihr Zölle zahlt. Und jetzt können wir darüber verhandeln, wie hoch sind diese Zölle, wie verkraftbar sind sie, aber die werden nicht weggehen. Amerika wird nie wieder, also denke ich, in den nächsten Jahrzehnten das sein, was, wenn überhaupt, was es war, bis vor dem Auftauchen von Trump.
Dann kommen wir jetzt so ein bisschen in die Suche für Lösungsansätze, wie man dann auch mit der Realität, in der wir uns befinden, dann auch leben muss. Und wenn man jetzt Ihren Ausführungen folgt, dann, dass wir uns da auch in Zukunft drauf einstellen können, dass das eben nicht einfach weggeht und dass sich diese Idee bei ihm nicht auflöst, weil der Kaffee doch besser geschmeckt hat am Morgen. Stellt sich ja die Frage, wie begegnet man dem? Jetzt haben wir uns auf der Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte gefunden. Hier ist die Antwort schon relativ klar vorgegeben. Das Motto ist, Mitbestimmung schafft Vertrauen. Das sind Lösungen für unsichere Zeiten. Das wird hier viel diskutiert. Wie sehen Sie denn das? Ist Mitbestimmung ein Mittel? Vielleicht muss man das auch geteilt diskutieren für Deutschland und Amerika, um dieser neuen Situation zu begegnen.
Also Mitbestimmung spielt in Deutschland eine große Rolle, denke ich. Und das ist sicherlich hier wichtig, dass das weitergetragen wird und dass das eben auch ein Teil von unserer Lösung werden sollte, ganz klar. Aber in Amerika gibt es keine Mitbestimmung in dem Sinne. Es gibt noch nicht mal mehr so richtig Gewerkschaften. Wenn wir uns vor Augen halten, dass die Gewerkschaftsquote für die private Wirtschaft ist bei 6%. Und es gab kurz nach der Pandemie mal so eine Wiederbelebung. Da hat es dann auch in vielen, vielen Branchen, die man gar nicht so kennt, Comiczeichner oder was weiß ich, die haben sich dann auch alle gewerkschaftlich organisiert. Und ich dachte, okay, jetzt kommt die Welle, wo die Gewerkschaften ein Comeback machen. Aber das scheitert, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass die Industriegewerkschaften zum Beispiel sind stark geschwächt, weil die Industrie eben stark geschwächt ist. Wir müssen auch mal sehen, dass Deutschland ganz andere Voraussetzungen hat. Wir haben hier immer noch einen, wenn noch nicht mehr ganz so hohen, aber wir haben auch immer einen sehr hohen Anteil, was die Industrieproduktion an der gesamten Wirtschaft ausmacht, aber auch was die Beschäftigung angeht. Das liegt bei 20%. Bei den USA ist die Beschäftigung in der Industrieproduktion bei 8%. 8%. Und das, so sehr das jetzt quasi das politische Geschehen, also die Industrie soll wiederkommen und so weiter, da können wir uns lange drüber unterhalten, ob das passieren wird. Ich glaube das nämlich nicht. Und dann wird man sehen, welche politischen Verwerfungen das hat, wenn man rausfindet, dass es so nicht funktioniert. Und welche wirtschaftlichen Konsequenzen das haben wird. Aber da sehe ich im Moment für mehr Mitsprache oder geschweige denn eine Regulierung, die Mitsprache ermöglichen würde, das sehe ich da nicht. Und auch unsere deutschen Unternehmen, wenn man mal anguckt, wenn die in die USA gehen, die vermeiden es ja tunlichst, in Bundesstaaten zu gehen, mit großer und starker Gewerkschafts, also Organisationen. Die Autobauer sind alle durchweg in den Süden gegangen und das ganz bewusst. Und bis jetzt ist es auch noch nicht so richtig gelungen. Also die UAW, also die Autogewerkschaft, hat ja angefangen zu organisieren. Aber es ist zäh. Es ist viel zäher, als man dachte. Das heißt, die Leute haben einfach auch Angst, glaube ich, sich zu organisieren und mitzubestimmen, weil sie Angst haben, dass sie dann auf die Straße gefeuert werden und auf der Straße landen. Und das ist ja in Deutschland Gott sei Dank anders, ne? Und ich glaube, da ist halt auch unsere Chance, vielleicht an dieser Struktur nicht nur festzuhalten, sondern dass man eben versucht, in Deutschland das als Modell zu stärken und auch als unsere Stärke zu sehen.
Ja, also Union Busting ist, glaube ich, gehört in den USA so ein bisschen dazu wie der Cheeseburger dann teilweise auch zum Mittag. Ich würde gerne noch mal ganz kurz, wir können jetzt viel auch über die Stärke und Präsenz von Gewerkschaften sprechen. Ich würde aber gerne noch mal auf die Unternehmensmitbestimmung kommen, die ja hier in Deutschland einfach ein wichtiger Eckpfeiler auch ist bei der Erstellung auch von Unternehmensstrategien, also paritätisch besetzte Aufsichtsräte. Das ist für Deutschland, das gibt es hier, das ist ein etabliertes System, worauf man auch stolz ist. Wie wird das denn in Amerika wahrgenommen?
Das ist für die vollkommen fremd. Mhm. Und ich glaube, eines der Probleme, die für die deutsche Industrie eben, und deswegen ist halt unsere Abhängigkeit nicht nur vom Exportmarkt, das ist eines. Aber wir sind ja auch abhängig, was den Kapitalmarkt angeht. Das heißt, viele von den Eigentümern sitzen im angelsächsischen Raum. Und der ist absolut gewerkschaftfeindlich. Und vor allen Dingen die Vorstellung, dass da jemand im Aufsichtsrat mitbestimmt, nicht nur da ist, sondern auch mitbestimmt, das ist für die absolut, das ist total fremd. Mhm. Und das einzuführen in den USA halte ich für absolut, da sehe ich überhaupt keine Chance. Und hier, denke ich, kann man sich drauf einstellen, das wird ein Kampf, mit Sicherheit. Also ist jetzt bestimmt schon einer, aber ich denke, dass das nicht weniger wird.
Da würde ich gerne nochmal dranbleiben und nachhaken, weil dieser Podcast richtet sich ja vor allen Dingen an Aufsichtsräte von der Arbeitnehmerseite, die jetzt zuhören und sich vielleicht fragen, naja, aber vielleicht haben wir neben den ganzen tollen Insights, die wir bis jetzt schon gehört haben, nochmal einen Einblick, einen Tipp vielleicht oder eine richtungsweisende Aussage, wo Sie sagen, wie kann man sich denn darauf einstellen, wenn man jetzt in einem Aufsichtsrat eines Unternehmens sitzt, wo Anteilseigner, die auch ein starkes Stimmrecht haben, aber gar nicht in Deutschland sitzen, denen vielleicht auch deutsche Arbeitnehmer so ein bisschen egal sind. Was würden Sie denn den Zuhörenden raten? Wie sollten die sich da positionieren oder auf was sollten sie sich einstellen?
Also wie sie sich positionieren, ich meine, was soll man sagen, ne? Also ich meine, da werden sicherlich Forderungen gestellt werden, vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie soll der Standort Deutschland weiter, wie soll es da weitergehen? Warum kaufen die sich hier ein? Das ist ja dann auch ganz oft, dass man dann sehr klare Vorstellungen hat, was jetzt hier mit den Standortschließungen und solchen Sachen. Es war schon länger mein Thema auch, dass ich das Gefühl habe, diese Abhängigkeit vom Kapitalmarkt der USA zum Beispiel führt auch dazu, dass man hier halt wenig Einflussmöglichkeiten hat, wenn es darum geht, Standortschließungen zu vermeiden. Und da denke ich, also wenn wir jetzt von der Politik aus das sehen, ja, also A, glaube ich, ist es ganz oft so gewesen, dass die Politik sich hier gescheut hat, sich da irgendwo auch einzubringen. Also es sei denn, es war was ganz Großes. Und das ist das eine. Und das andere, während das in den USA ja interessanterweise, das finde ich jetzt auch wieder interessant und das wird auch oft ignoriert. Also wenn Sie in den USA, haben Sie vielleicht keine Mitbestimmung. Aber wenn da ein Konzern irgendwo was abbauen will oder größere Verwerfungen anstehen, dann wenden sich die Leute an ihre Abgeordneten.
Ja.
Und die wiederum melden das dann nach Washington und sagen, passt mal auf, hier haben wir das Problem, dass wir eventuell die nächste Wahl verlieren, wenn wir hier massiv Arbeitsplatzabbau haben. Und das wirkt. Und jetzt denke ich, wenn wir jetzt überlegen, dass es eben hier schwieriger ist, dieses Ohr zu bekommen, wenn es darum geht, wir haben ausländische Eigentümer, denen ist es, wie Sie sagten, relativ egal, was für politische Verwerfungen es gibt am Standort. Weil das ist nicht deren Beritt, ne? Also die sitzen nicht hier, die kommen hier wahrscheinlich noch nicht mal richtig vorbei. Und insofern ist dieser Hebel, dieser politische Hebel, dass man sagt, ihr dürft das nicht machen, weil wir sonst quasi die Wahl verlieren. Das kann man hier nicht machen. Und umso wichtiger ist es eben, dass man über die Mitbestimmung, dass man da vielleicht versucht, auch die Aufmerksamkeit der Politik zu bekommen, vielleicht stärker, als man das vorher gemacht hat. Weil ich glaube, dass dieses Hands-off, das hier in Deutschland ganz oft war, dass man gesagt hat, die Wirtschaft macht das schon und die Wirtschaft wird das schon. Und außer, dass man irgendwie Rahmenbedingungen ein bisschen schafft oder diesen Investitionsbooster oder solche Sachen, vieles hat man halt gedacht, naja, das ist quasi so mehr oder minder deren Beritt. Und ich glaube, da müssen wir uns darauf einstellen, dass es vielleicht auch ein Tick mehr, ich will jetzt nicht sagen nationalistischer, aber schon vielleicht auch mehr auf die Interessen der deutschen und deutschen Arbeitnehmer bedacht sein sollte, als jetzt nur immer ganz objektiv, also dass man Sachen nur von der Warte sieht, wie es ist im Unternehmen. Mhm. Also ich glaube, man muss ein Auge drauf haben, dass das ausländische Kapitalgeber einfach herzlich egal ist, was mit dem Standort Deutschland passieren wird.
Mhm. Ich glaube, man kann schon festhalten, dass das Themen sind, die erkannt wurden, wie das jetzt umgesetzt wird. Das ist gar nicht unser... Das müssen wir, also das ist, glaube ich, da haben wir nicht genug Zeit, um das zu diskutieren, aber die Transformation der Wirtschaft und auch, dass andere Kapitalgeber mit in den Unternehmen, die unsere Wirtschaft dominieren und auch prägen, sitzen, da würde ich schon den Gedanken reinwerfen, dass so große Organisationen wie die IG Metall das im Blick haben, aber natürlich ist schon die Frage, wie man das auch noch besser in den Blick und vielleicht auch dann mehr ins Zentrum rückt, weil das ist ja nicht Zentrum der Debatte. Ich würde jetzt gerne so, also was heißt gerne überhaupt nicht, weil ich würde mich gerne einfach noch weitere 2 Stunden mit Ihnen unterhalten. Aber würde jetzt zum Ende unseres Fragenkatalogs nochmal kommen. Nämlich ist ja unsere letzte Frage nochmal, wen, welche Institutionen, welche Stakeholder müssen angesprochen werden und überzeugt werden, damit man gemeinsam in eine Richtung und vielleicht die richtige Richtung geht. Da haben wir jetzt schon angetippt und Sie sind auch da gelandet zu sagen, es ist wahrscheinlich die Politik. Es muss wahrscheinlich mehr reguliert werden, einfach so zu sagen, die Sozialpartner lösen das oder die Wirtschaft macht das oder der Aktienmarkt. So geht's nicht. Habe ich das richtig verstanden oder Ihnen jetzt was in den Mund gelegt?
Ja, also mit Regulierung bin ich immer vorsichtig, weil es ist schwierig, solche Sachen auch richtig zu regulieren. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch, wie soll ich sagen, ich glaube, es braucht in Deutschland einen Moment, jetzt der Selbstfindung, wenn man so will. Weil wir hatten uns halt wirklich positioniert zwischen der billigen Energie aus Russland und dem super lukrativen Markt in den USA mit dem Bonus, dass wir militärisch auch nichts ausgeben mussten. Und jetzt wird sich hier sehr vieles sehr schnell ändern müssen. Und ich glaube, die einzelnen Sachen, das muss man alles sehen, aber ich glaube, es wäre jetzt wirklich dämlich, wenn wir nicht sehen, die Größe des Umschwungs, und das ist ja heute schon zur Sprache gekommen, auch hier auf der Konferenz. Und es wäre halt wünschenswert, dass alle Partner, es geht jetzt gar nicht so sehr um Regulierung, ich glaube, es geht einfach mal darum, sich zu überlegen, Deutschland müsste sich einfach mal hinsetzen und überlegen, wer wollen wir denn sein in 10 Jahren? Mhm. Wo wollen wir hin? Wie soll das aussehen? Und was kann jeder dazu beitragen? Und das ist natürlich, das klingt wirklich jetzt so ein bisschen so ein bisschen utopisch. Und normalerweise bin ich sehr pessimistisch. Aber ich denke vielleicht, so unsicher das ist, aber unsichere Zeiten haben auch das, eine Verunsicherung ist manchmal vielleicht gar nicht schlecht. Weil man dann einfach auch mal sich überlegen muss, was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Was sind meine Stärken? Und was sind meine Schwächen? Und wo müssen wir ran? Und das wäre schön, wenn ausnahmsweise mal alle Beteiligten, alle Stakeholders, wie Sie so schön gesagt haben, das jetzt nicht versuchen zu nutzen, um sich gegenseitig auszuspielen. Das ist die Gefahr, dass man versucht, sich gegeneinander auszuspielen. Während ich denke, es wäre jetzt wichtig, die Stärken dieses Konsensmodells. Wir haben ein Konsensmodell, was ganz anders ist als in den USA. Also Konsens vom, wir versuchen auf jeden Fall unsere Dinge in irgendeiner Form im Konsens zu lösen. Das ist ja in den USA weniger der Fall denn je. Aber das kann auch eine Stärke sein. Und dann müssen wir halt einfach überlegen, wie können wir das ausspielen.
Ich finde, damit, mit diesem Abschlussstatement können wir auch schließen. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns in unserer kleinen Podcast-Bude auf der Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte. Danke, Heike Buchter.
Danke.